Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Ihr hört Auf dunklen Pfaden, ein Call of Cthulhu Actual Play von Rollen mit den Besten. Das hier ist Teil 3.
Ja, ich würde mich an die Kisten machen natürlich.
Zwei Stück in der Zahl, viele hundert Kilo schwer. Na, ihr packt die, ihr fangt an, die rauszuziehen. Kannst du mir einmal deine Stärke würfeln?
Okay, also einmal auf Stärke. Das ist eine 19 gegen eine 70.
Ja. Verbringt eine halbe Stunde damit, du und Babyboy, dass ihr halt diese Kisten vor die Mine schleppt. Kommst da wieder in den Tunnel. Tim und Dodge sind auch schon wieder da. Ah, nee, Quatsch. Sorry, du kommst da wieder. Bob wartet da. Sagt dir halt, dass Tim und Dodge schon weiter vorausgegangen sind, um weiter zu gucken.
Haben wir da noch Kapazität zum Tragen?
Absolut. Wir haben jetzt zwei Pferde voll. Das heißt, wir finden noch mindestens dreimal so viel. Wir nehmen das alles mit. Ich habe Tim und Dodge vorgeschickt. Wir gehen einfach hinterher.
Okay.
Wenn du irgendwas siehst mit deinem Adlerauge, Randy, also ich bin begeistert.
Ich werde weiter Ausschau halten.
Ja, Babyboy, Siebenfinger, Bob und du gehen weiter. Und die Gänge fangen langsam an, sich so ein bisschen zu verzerren. Es geht immer wieder nach links und rechts. Es werden teilweise echt enge Kurven.
Ja.
Und du kommst auch zu so einem Punkt, wo die Schienen irgendwie aufhören. Und dann ist da so eine kleine Felsspalte, wo man sich so leicht durchschieben muss. Dahinter fangen die Schienen auch wieder an. Aber wenn du halt dann so zurückschaust, siehst du, dass da so Löcher reingeschlagen wurden in die Wänden, dass so ein Minenwagen durchgehoben werden kann. Aber durch das Granit in der Mitte kamen sie nicht durch. Das heißt, von der Logik her ist da eine Schiene, wo halt tiefer geschürft wurde, wurde hierher gebracht. Die Ware wurde entladen, durch diese Löcher weitergereicht und dann auf den nächsten Wagen aufgetürmt.
Okay.
Normalerweise hätte man das wahrscheinlich gesprengt, aber so tief, wie ihr jetzt da drinnen seid,
ja,
ist so eine Sprengung halt auch gefährlich, vor allem wenn du halt so eine nice Goldader gefunden hast. Und du kommst, ihr kommt weiter und vielleicht 10, 15, 20 Meter nach dieser Passage, wo ihr euch durchquetschen musstet, siehst du einen Minenwagen.
Mhm.
Wie er auf der Schiene steht und du siehst Dodge liegend in diesem Minenwagen. In seiner rechten Hand umklammert sein 45er Smith Wesson, der Kopf nach hinten liegend gegen den Metallrahmen des Minenwagens und die Augen verdreht.
Fuck, okay. Also Tim und Dodge sind vorgegangen, ne?
Ja.
Was zum Teufel ist hier los? Wo ist Tim? Und ist der klar erkenntlich tot?
Er scheint da nur zu liegen, rührt sich nicht. Babyboy von der Seite auch irgendwie sichtlich nervös. So, hey, Moment, mal gucken, wie er reagiert.
Ja.
Er hält sich zusammen.
Ja.
Aber du spürst da so seine Hand, wie er von hinten so an dich ranschiebt. Randy, du bist älter. Randy, vielleicht pennt der.
Ja, ich gehe halt hin. Vorsichtig natürlich, hab meinen Peacemaker irgendwie griffbereit.
Ziehst den Hammer
vielleicht
zurück.
Vielleicht sogar schon in der Hand, genau.
Ja, ziehst den Hammer zurück, stehst voran. Gehst du ein, zwei Schritte um den Minenwagen herum und du schaust in das Gesicht von Dodge und es ist sehr ruhig. Nicht verzerrt oder irgendwie. Und aus seinen beiden Augen fließt jeweils eine einzelne Träne und sie ist pechschwarz.
Was ist hier los?
Würfel mal auf Verborgenes finden.
33 zu 65.
Als du weiterschaust, siehst du ein paar Meter weiter mit dem Gesicht nach unten liegen Tim.
Und ich ruf ihn. Tim?
Komm nicht zurück.
Scheiße, was ist hier los? Irgendwas stimmt hier nicht.
Als du anfängst, dich umzuschauen, nervös wirst, rufst, siehst du, dass Dodge in dem Minenwagen anfängt zu zucken und plötzlich sich kerzengerade aufrecht stellt, ohne sich abzustützen, und dir in deine Richtung schaut und sein Revolver auch so seltsam schräg hält, sehr unkontrolliert, und er ein paar Mal blinzelt, die Augen wieder aufreißt und du siehst keine Augenweiß, sondern einfach nur Schwärze. Und aus seinem Mund, seinen Ohren und seinen Augen tränt diese schwarze Flüssigkeit. Du hörst Geraschel und Gestöhne und du schaust zu der anderen Seite und du siehst Tim, wie er sich aus der Bauchlage auch fast kerzengerade wieder aufstellt und sein Gewehr auch sehr, sehr seltsam wie mit dem Stützpunkt an seine Brust hält, aber nicht an seine Schulter, sondern sehr mittig an seinem Körper und irgendwie in eure Richtung schaut. Und auch in seinem Gesicht siehst du diese schwarze Tinte. Und wir rollen das erste Mal Initiative. Was hier bedeutet, Geschicklichkeit.
Okay.
Wir müssen gar nicht würfeln, du sagst mir einfach nur deine Geschicklichkeit. Ich vergleiche die mit derer.
Das ist dann Dex auch, ne?
Genau.
Das ist dann eine 80.
Jupp, habe ich erwartet. Torge geht zuerst. Folgt von Babyboy. Tim, Dodge und Bob. Du bist zuerst dran. Du siehst halt, wie sie sich irgendwie auftürmen und sehr unkontrolliert, auch leicht zuckend, schwerfällig dir entgegenkommen. Die Ellbogen verdreht mit ihren Waffen in deine Richtung zeigen. Wenn sie ihre Münder aufreißen, sind da einfach nur so Schwelle aus dunklem Teer, wie es aussieht. Und wir checken deine Sanity.
Das ist eine 5.
Okay, dann ist das nur ein Punkt, den du verlierst.
Ich habe so gut gewürfelt, dann trotzdem
einen Punkt. Ja, du verlierst aber einen Punkt in dem Fall. Normalerweise wäre das halt 1d4 plus whatever. Also das ist ein sehr guter Wurf. Liebe Zuschauer, Randy Flynn kriege ich einfach nicht kaputt. Aber du schaust dahin, diese Menschen, die du kanntest, seit 10 Jahren, vielleicht sogar länger, ja, mit denen du auf Raubzügen warst, mit denen du Züge überfallen hast, mit denen du vor einer halben Stunde noch gesprochen hast, mit denen du gespaßt hast, ihr habt Zigaretten zusammengeraucht, ihr habt Moonshine getrunken aus irgendwelchen Töpfen, sind irgendwie entfremdet. Und nichts an ihrer Bewegung wirkt kontrolliert oder menschlich. Und sie zeigen mit ihren Smith & Wessons und Dodges Springfield-Gewehr, das gleiche wie du es hast, in eure Richtung. Sie versuchen zu sprechen, aber du siehst nur diesen Schwall aus Teer, wie er aus ihrem Mund fließt.
Gott, Alter. Ich meine, die reagieren ja nicht darauf, mit denen zu sprechen. Und ich glaube, Randy ist so ein abgefuckter Dude, dass wenn irgendwer...
Du hast schon Leute wegen weniger erschossen. Ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Ja, also halt, ne, wenn irgendjemand eine Waffe auf mich richtet, dann will ich zusehen, dass ich schneller abdrücke als die.
Ja.
So, einfach ist es. Und okay, deshalb greife ich zu meinem Peacemaker, den ich natürlich schon geladen habe.
Schießt du einmal? Willst du fächern?
Ich würde tatsächlich gerne fächern.
Alles klar. Rules as written für Leute, die Down Darker Trails kennen. Wenn man fächert, darfst du für jeden Schuss im Magazin einen Check würfeln, um zu gucken, ob du triffst. Die Regeln laut Buch sagen, nach dem ersten Treffer werden alle Treffer danach daneben gehen. Aus Balancing-Gründen.
Okay, also man kann jetzt theoretisch nicht 6 Leute treffen.
Ich sage nein.
Okay.
Ich sage nein. Ich sage nicht, also ich denke nicht, dass du jetzt mehrere Leute damit treffen kannst.
Ja.
Aber du kannst in der Tat jemanden 6-mal treffen. Weil die Logik dahinter, also für mich entfremdet sich die Logik, dass du sagst, dass du einen Revolverfächer hast auf eine Person und du schießt 6-mal. Und wenn du bei dem 4. Schuss triffst, dass du danach wegziehst. Bullshit. Ist halt nicht so. Ich meine, die Intention dahinter, dass du das ja machst, ist ja, ja, die Bereitschaft, dass du 6-mal versuchst zu treffen. Du kannst gerne fächern. Du würfelst 6-mal. Dein Feierabend.
Ja.
Jedes Mal mit dem Strafwürfel, tatsächlich würfelst du halt so jetzt 6x2. Du würfelst also 12-mal. Wir machen das gerne zusammen. Pass auf, du hast 90 in deinen Feierabends.
Ja.
Würfel 2d10.
44.
Nice one. Jetzt würfelst du die höhere, also den zweistelligen nochmal.
Das ist eine 80, also 84.
ein Treffer und das machst du jetzt immer wieder. Du würfelst halt nochmal und dann den höheren nochmal. Und immer wenn du über die 90 kommst, sagst du mir Bescheid. Ansonsten wirst du höchstwahrscheinlich 6 Treffer haben mit einer Skill-Rating von 90.
Das ist eine 70.
Solltest du nur 100 knacken, sag mir Bescheid.
Ja. 15 und 21.
Ja, was soll ich dazu sagen?
98.
Ist noch keine Waffenfehlfunktion, denn dein Peacemaker geht erst kaputt bei einer 99.
Sehe ich gerade hier, 99 ja. Malfunction, okay. Und 17. Das war jetzt mein vierter Wurf.
Das war dein vierter, du hast noch zwei.
25 und 43. Letzter Wurf. 69. Ich habe zweimal 69 hintereinander gewürfelt.
Nice. Das heißt, 69. Du hast 5 Treffer. Das erste, was wir checken müssen, ist, du hast ja einmal krass, du hast da einmal gefailt, ja. Und bei einem Fehlschlag, laut Modulregeln, in dieser Mine, wird Gestein auf dich herabstürzen. Und tatsächlich kriegst du 3 Trefferpunkte Schaden, als du halt schießt und irgendwie die Wände triffst und es halt und Geröll fällt dir auf die Schultern, auf den Kopf. Es sind 3 Trefferpunkte,
ja.
Weil ich wirklich hoch gewürfelt habe tatsächlich in dem Fall. Aber jetzt darfst du 5d10 würfeln und auf jeden d10 würfelst du, rechnest du eine plus 2.
Rechnest du zusammen? Also wenn ich jetzt
die Sache... Wenn du mir das Endergebnis sagst, halte ich das fest und rechne es weiter, ja.
9. 11.
20.
11.
31.
9.
40.
3.
43. Ja, du greifst halt zu deinem Peacemaker, ziehst ihn in die Richtung, erst zielst du vielleicht für einen Moment, ziehst den Arm zurück, legst die linke Hand oben auf den Hammer und du fängst an, diesen Hammer immer wieder runterzuziehen und in dem gleichen Moment simultan ziehst du mit dem rechten Zeigefinger, ja, diese, ich glaube, 4 Kilo Widerdrall, die du da hast, auf den Peacemaker und du schießt. Und du schießt. Du schießt 6 Mal. Dein Arm zittert danach, du hast so ein taubes Gefühl in deinen Knochen, in deinen Muskeln, als du diese echt wirklich große Handfeuerwaffe in kurzer Geschwindigkeit an ihre Grenze getrieben hast, ja. Und du schaust voraus und du siehst Tim, wie er 5-mal getroffen wird. So der erste Schuss fliegt in deinen Oberschenkel. Du triffst ihn 3-mal in der Magengegend und das 4. Mal triffst ihn am Rachen. Er schwankt halt nach links und nach rechts und lässt dann den Revolver fallen oder er lässt seine Springfield fallen und stürzt vorne weg mit dem Gesicht nach unten. Dein Revolver ist leer. Der Geruch von Schwarzpulver und Schwefel behaftet die Luft sehr, sehr stark. Würfel deine Sanity, weil du einen deiner engsten Freunde erschossen hast.
2.
Es ist unglaublich. Es gibt wenige Dinge, die Randy Flynn nicht kann. Unter anderem Skrupel bei Erschuss seiner engsten Freunde. Du ballerst diese 5 Kugeln da rein. Er stört dich am Ende nicht mal. 1 Punkt Sanity-Verlust.
Es war halt nicht mehr mein Freund. Also ich habe schon ich kann das schon unterscheiden.
Also 1 Punkt kannst du dir darunter streichen.
Ja.
Wir gehen bei Baby Boy weiter. Er versucht tatsächlich auch zu schießen. Mit seiner Smith & Wesson. Würfelt die 100. Bestätigt die 100 mit einer 100.
Was?
Das habe ich noch nie erlebt. Wow. Was? Das ist eindrucksvoll. Du hörst einen lauten Knall von hinter dir, gefolgt von so einem Feuerschweif,
ja.
Als der Revolver von Baby Boy in der Hand einfach hochgeht.
Scheiße.
Wie so ein kleiner Feuerwerkskörper in alle Richtungen. Er schreit auf vor Schmerzen, hält sich das Handgelenk, landet auf den Knien. Tim ist dran. Ich schaue, wen von euch er angreifen würde. Er entscheidet sich für dich.
Mhm.
Und schießt deutlich an dir vorbei. Mit seinem Revolver. 7 Finger Bob ist dran. Mit seiner abgesägten Schrotflinte. Würfelt kritisch. Bestätigt kritisch. Und da, wo der Kopf von Tim war, ist nur noch so ein Haufen schwarzer Matsch. Babyboy schreit am
wo
Boden.
Wo Tim war oder wo Dodge war?
Dodge hast du niedergestreckt mit 5 Treffern?
Achso, ich hab Tim niedergestreckt.
Tim war der in dem Minenwagen. Oder andersrum war der. Dodge war der in dem Minenwagen, den du 5-mal niedergeschossen hast.
Ah ja, okay.
Tim war der, der jetzt gerade keinen Schädel mehr hat, dank des Eingreifens von Siebenfinger Bob und seiner sehr, sehr vertrauenswürdigen 12-Gorge Buckshot-Shotgun. Neben dir fällt Babyboy auf den Boden, hält sich die Hand, die irgendwie sehr verkrümmt aussieht. Und siehst du Blut, dass seine Finger runterläuft. Den Revolver hat er weggeworfen. Der hat sich auch so in der Mitte so leicht gebogen. Also man sieht sofort, die Schusswaffe ist einfach nicht mehr zu gebrauchen. Und ich würfel einmal die Stabilität von Siebenfinger Bob. Und er hat dazu nur eins zu sagen. Blöde Scheiße, aber mehr Gold für uns.
Ja, sehr abgebrüht, aber ja, ey, keine Ahnung, was hier los war, ey.
Randy, keine Ahnung, was mit denen los ist. Vielleicht haben die was Falsches getrunken, irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Aber wenn jemand eine Waffe auf mich oder meine Familie richtet, drücke ich ab. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich sehe das ganz genauso.
Okay, Babyboy, halt die Fresse. Nimm den Revolver von Dodge, nimm dein Gewehr, ist mir egal. Schieb die Leiche zur Seite, wir gehen weiter.
Also Moment mal, Bob, du willst hier weitergehen, nachdem die beiden gerade so ausgerastet sind?
Wir sind hier reingekommen, um Gold zu holen.
Ja, und wir haben eine Menge Gold da draußen.
Wir drehen jetzt nicht um. Wir haben es fast geschafft. Die Mine kann nicht mehr lang sein.
Okay, Bob, alles klar.
Willst du diese Villa oder willst du sie nicht?
Ich will sie, aber die kann ich mir doch schon fast mit dem leisten, was wir da draußen haben, wenn wir das durch 3 teilen.
Das, was wir draußen haben, teilen wir durch 3. Das sind Nuggets. Wir brauchen Barren.
Alles klar. Dir nach.
Schaut zu Babyboy. Babyboy nickt. Ich bin froh, dass keiner von euch an meiner Autorität zweifelt. Ich bin ein gebildeter Mann. Es tut mir leid für Tim und Dodge. Wenn wir ehrlich sind, Dodge hatte seine besten Zeiten schon vor seiner Geburt hinter sich. Was mit Tim hier los war?
Hast du ihre Gesichter gesehen?
Ich würde ja nachschauen, aber Tim hat kein Gesicht mehr. Und Dodge, ich sehe nur diese Monobraue und diese 5 Löcher, die du in ihn reingejagt hast.
Lass uns weitergehen und hoffen, dass dieser Albtraum bald endet.
Alles klar, wenn wir hier weitergehen, da vorne geht es nochmal nach links und nach rechts. Ich will wieder die Stellung halten hier an der Kreuzung. Randy, du gehst nach links. Babyboy, du hast den Revolver von Tim.
Ja, hab ich.
Ist er geladen?
Ja, der ist in Ordnung.
Mach ihn nicht wieder kaputt, du gehst nach rechts. Wenn irgendwas ist, pfeift, schreit, irgendwas.
Alles klar.
Wir machen die gleiche Scheiße hier nicht nochmal. Wir gehen da rein, wir holen uns dieses Geld. Und wir gehen. Beim Rausgehen, wir nehmen die Leichen mit und die kriegen die Bestattung eines Königs.
Das haben sie auf jeden Fall verdient.
Auf jeden Fall. Den Anteil schicken wir an die Familien, keine Sorge.
Ich werde auf jeden Fall zusehen, dass ich meinen Colt nachlade, nachdem ich den gerade so hab heiß laufen lassen.
Nimmst eine Runde Zeit. Jax hat 6 Patronen da wieder rein. Mhm. Das Metall in deiner Hand ist jetzt relativ warm. Dein Peacemaker ist alt, aber er funktioniert. Was du natürlich nicht weißt, ist, dass tatsächlich der Peacemaker nur 2000 Mal gemacht wurde für die Zivilisten und die anderen sind bekannt als der Cold Navy. Du hast eine sehr, sehr gute Waffe, die du da hast. Du hast eine verdammt gute Waffe, die nach nicht mal mehr als 2 Jahrzehnten verboten wurde zu produzieren.
Holy shit.
So, du lädst das Teil nach, du gehst weiter nach links, vor dir kommt eine T-Kreuzung. Nach links oder nach rechts, egal wohin du schaust, es ist sehr dunkel. Du hast diese Öllaterne in deiner Hand. Würfel bitte dein Hören.
Mein Hören? Ach ja, listen, okay. Eine 42 gegen eine 30.
Okay. Du hörst nichts. Du hörst deine Schritte, wie sie im Widerhall hämmern, als du durch diese dunklen Gänge gehst. Du hörst das Klicken deines Peacemakers, als du ihn nachlädst. Das Surren dieser Trommel, als du sie drehst, um zu prüfen, dass sie bereit ist. Und du gehst weiter in die Dunkelheit. Vor dir ist eine T-Kreuzung. Es geht nach links, es geht nach rechts. Was tut Randy Flynn?
Randy Flynn geht nach rechts.
Randy Flynn geht nach rechts. Du gehst nach rechts. Schritt nach Schritt, den Peacemaker in der Hand, die Lampe vor dir. Und als du an die Wände starrst, merkst du, oder als du an die Wände schaust, merkst du, dass diese rissig sind. Und hinter dir hörst du die Entladung oder mehrfache Entladung eines 45er Smith Wesson Revolvers und das laute Schreien von Baby Boy.
Fuck.
Gefolgt von dem Schrei von Siebenfinger Bob. Randy, was tust du?
Ich gehe halt zurück den Schrein nach.
Du läufst zurück, wirst schneller mit jedem Schritt, den Peacemaker in der Hand, die Laterne vor dich gedrückt. Und du hast das Gefühl, auf dem Rückweg ist es dunkler als auf dem Hinweg, dass diese Laterne in deiner Hand kämpft mit dem Schneiden des Schattens vor dir. Und als du um die nächste Kreuzung wieder nach links kommst, siehst du Siebenfinger Bob an die Wand gelehnt, die aufgeklappte Schrotflinte in der Hand, eine Kugel, also eine Patrone oder eine Ladung Buckshot im Mund. Die andere steckt da gerade in das Gewehr, spuckt sich die andere Hand, lädt sie wieder auf. Ein lautes Klicken, als er die Ladung zuschnappen lässt. Er schaut zu dir. Du kommst auf ihn zu, du schaust um die Ecke und du siehst aus der Wand, wie es tropft. Schwarzer Teer oder Öl. Eine klebrige Substanz, die du nicht zuordnen kannst. Tiefschwarz, dass sie nicht von dem Licht gebrochen wird. Sie tropft aus diesem Loch heraus und reckt sich nach links. Sie reckt sich nach rechts und umklammert diese Öffnung und zieht sich langsam selber hervor, während ich dir ein Handout gebe.
Okay.
Und binnen weniger Sekunden pellt sich, was auch immer das ist, durch dieses Loch in diesen Gang vor dir. Bob weicht zurück, zieht dich vielleicht ein paar Meter mit, dass ihr wieder an dieser Kreuzung steht, mit dem Weg, aus dem du gerade gekommen bist. Vor dir an dieser Kreuzung baut sich ein gewaltiger Ball, eine Kugel aus diesem schwarzen Teer auf. Wenn du genauer hinschaust, siehst du Augen. Dutzende Augen. Dutzende Mäuler mit scharfen Zähnen, gierigen Zungen, kleinen Händen und kleinen Armen, die in alle Richtungen greifen. Und sie sehen aus, als würden sie schreien, aber du hörst nicht mal ein Hauchen. Ich würfel Bob Sanity und du bitte deine eigene.
Ich habe einmal für die Zuhörer, ich habe ein Handout bekommen von einem Bildnis, wie eben so eine Art, ja, Krake aus schwarzem Teer durch eben genauso einen Riss eben entfleucht mit so einem Waggon im Hintergrund und eben diesen Schienen. Es ist tatsächlich genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist sehr, sehr
treffend. Ich hab mir auch Mühe gegeben.
Das ist echt gut. Okay. Meine Sanity ist 48 und ich würfel eine 49. Ich bin also einen drüber.
Irgendwas in dir schnappt. Wie ein Klappen in deinem Hirn, wie das Zerschneiden von einer Sehne, die etwas in ihrem Platz hält. Als du siehst, wie Öl aus der Wand läuft, sich verformt zu einem Bildnis mit Augen und Mündern, wo weder Augen sein dürften, noch Münder. Es läuft dir eiskalt den Rücken runter. Deine Augen weiten sich. Du hörst den Impuls in deinen Ohren hämmern. Du verlierst jeglichen Bezug zu allem, woran du bisher du geglaubt hast. Religion, moralischer Kompass, familiäre Werte. In diesem Moment merkst du, dass das alles niemals echt war. Du stehst einer Realität gegenüber, die du nicht verstehen kannst. Etwas, das nicht existiert, ist dort. Und es ist sehr real. Und es rollt langsam auf euch zu. Und als du versuchst, dich mit dieser neuen Realität vertraut zu machen, das zu verstehen, dich damit einzuverleiben und zu überlegen, wie du jetzt reagierst, wie du weitermachst, wie du fortfährst, hörst du den gellenden Schrei von Siebenfinger Bob. Randy, ich weiß nicht, wo du herkommst. Wir müssen diesen Gang lang, wo du herkommst. Lauf!
Lauf, da muss ein Weg sein. Wir können nicht zurück.
Warum können wir nicht zurück?
Dieses Biest ist vor uns und er packt dich so an der Brust und versucht dich da lang zu schieben, wo du hergekommen bist. Und du siehst, wie dieser Ball einfach immer größer wird und mit so spreizenden, fast schon tentakelartigen Armen die Richtung, aus der ihr gekommen seid, schließt.
Okay, lass uns rennen.
Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, du siehst, wie diese Münder sich verformen zu einem Schrei, den du nicht mal hauchen hörst, aber deine Augen sagen dir, deine Ohren möchten dir sagen und vielleicht dein Unterbewusstsein vergewissert dich, dass das kein Schreien ist. Es ist der simple Ausdruck des Ausrufes eines dreisilbigen Namens. Emily.
Wir müssen hier weg. Randy.
Ja, lass uns los, aber was ist mit Baby Boy?
Baby Boy ist verloren, der ist da drinne. Wo warst du hier lang? Hier nach rechts?
Ja, hier rechts lang.
Ach du Scheiße. Du hörst halt das schwere Atmen von Siebenfinger Bob, als er dir hinterher rennt. Sein großer Oberkörper wirft sich durch die Gegend, schweißnass. Seine Oberkleidung einfach nur getränkt und einfach geklebt an seinen Oberkörper. Und du läufst weiter als du vorher warst. Du warst an diesem Punkt, wo du vorher umgedreht bist. Deine Öllampe schafft es gerade so, diesen Schatten zu durchbringen. Und du stoppst. Du stoppst, weil dein Rückgrat, deine Wirbelsäule, die Rezensionen innerhalb deiner Nerven dich warnen vor dem letzten Schritt, den du gerade tun wolltest. Und als du stehen bleibst, siehst du vor dir eine Dunkelheit, die dunkler ist als alles, was du je gesehen hast. Eine Schwärze, die schwärzer ist als schwarz. Und als du nach unten schaust, siehst du zwei Sachen. Drei Sachen. Deine Stiefel, eine Kante mit einem Abgrund und ein Seil, das du mit einem schweren, messingfarbenen Nagel in der Größe deiner Hand in den Boden geschlagen wurde. Es ist ein Abgrund vor dir, es ist eine Abfahrt vor dir, ein Abstieg in Ungewissheit. Und hinter dir hörst du das Schreien und das Ächzen, das Hissen eines Namens, der dich verfolgt seit deiner Kindheit. Der Name deiner Schwester, die du nie wieder gesehen hast, von einer Kreatur, die du nicht zuordnen kannst, aus Formen, die sich widersetzen in jeglicher Logik von allem, was du bisher in deinem Leben erlebt hast. Und du weißt zwei Dinge. Dich dem zu stellen, könnte dein Ende sein. Der Abgrund vor dir aber ist ebenso desgleichen. Randy Flynn, du stehst an einem Scheideweg mit zwei Entscheidungen, die beide von katastrophaler Wichtigkeit und Endgültigkeit sind. Und ich und die Zuschauer sind gespannt auf den Pfad, den du wählst. Stürzt du dich auf das, was du gesehen hast, was den Rest deiner Posse mit Leichtigkeit auseinandergerissen hat? Oder gehst du dort lang, wo die Ungewissheit so groß ist, dass es dir das Blut in den Adern fast schon gefrieren lässt?
Bob, komm, wir müssen hier runter. Wir müssen hier runter. Und ich, ja, greife das Seil und mache mir als erstes auf den Weg nach unten.
Du greifst das Seil, du rutschst ein bisschen runter, du packst das mit deinen Stiefeln, wickelst es dir um den Arm, um sicher zu gehen, dass du trotzdem schnell, aber mit einem guten Stand runterkommst. Bob über dir macht das Gleiche, würfel deine Stärke.
Das ist eine 48 zu 70.
Du stürzt dich auf dieses Seil, welches gehalten wird von einem Nagel aus Messing. 3 cm im Durchmesser, mehr als 7 cm in der Länge. Ein massiver Nagel. Und du weißt, wenn du diesen ansiehst, auch wenn du nicht die Zeit hast, darüber nachzudenken, hast du irgendwo die Gewissheit, dass hier bereits jemand war. Es ist wie ein beschlagener Huf an einem wilden Pferd. Du bist an einem Ort,
der sich so fremd anfühlt wie der Boden des Ozeans. Aber dieser Nagel, so nichtig wie er scheint, ist dieses Zeichen, dass hier schon jemand war. Es ist wie das Straßenschild in der Ödnis, die Wasserflasche an einem Bach, ohne Zeichen, wer es war oder wo. Und du greifst dir dieses Seil und du schaffst diesen Stärkecheck und du fängst an, hinabzugleiten. Alle paar Meter stoppend, immer wieder dein Gleichgewicht zu kontrollieren, den Griff zu festigen und dich umzuschauen. Und während du dieses Seil hinabsteigst, flackert die Öllampe in deiner linken Hand. Erst leicht wie ein Windzug und dann geht sie aus. Und da, wo du eben noch deine eigene Hand gesehen hast, ist nur noch Schwärze. Schwärze von einer Dunkelheit, die du so noch nie gesehen hast. Dunkler als ein geschlossener Raum. Dunkler als alleine draußen in der Nacht. Dunkler als die Augen verbunden. Und du hörst nur noch zwei Dinge. Deinen Puls, wie er in deinen Ohren rauscht, als dein Körper versucht, dir den Sauerstoff und die Kraft zu geben, weiterzugehen, und das schwere Stöhnen von Sieben Finger Bob über dir, als er dir an diesem Seil folgt. Die Zeit vergeht fast schon unberechenbar. Du bist dir nicht sicher, ob du gerade 2 Minuten an diesem Seil hängst oder 2 Stunden. Deine Arme werden schwer, deine Oberschenkel brennen. Alles, was du weißt, zwischen jedem Gedankengang, den du hegst, lässt du los, greifst tiefer, festigst deinen Griff und lässt mit der anderen Hand los. Du greifst tiefer, rutschst mit den Füßen, dann lässt du los, festigst, greifst und du rutschst immer und immer wieder. Du weißt nicht, wie oft du diesen Vorgang wiederholt hast, gefühlt hunderte Male. Irgendwann spürst du eine Feuchtigkeit an der Innenseite deiner Handflächen, als dein eigenes Blut über deine Fingerkuppen läuft, deine Handflächen wundgerieben sind, deine Oberschenkel trotz deiner Blue Jeans einfach nur brennen. Und als du merkst, dass dein Körper kapituliert, dass einfach diese Strapaze zu groß ist und du fast schon bereit bist, loszulassen, streckst du deinen Fuß aus. Und unter deiner rechten Hacke spürst du unnachgiebigen, kalten Boden. Du lässt los, fesselst dein Stand, du schaust dich um. Du kannst kaum so weit gucken, wie du den Arm strecken kannst. Und das Einzige, was dir gerade Gewissheit gibt, ist das schwere Schnaufen von Siebenfinger Bob. Du bist an dem dunkelsten Ort, an dem du jemals warst. Du warst noch nie so tief. Irgendwo. Vielleicht ein wenig begeistert von der Kraft, die in deinem Oberkörper war, aber irgendwie gerade verlassen von allem, was du kennst an Natürlichkeit, Heimat und allem, was du je gelernt hast. Du bist an einem Ort, der so kalt ist, dass deine Gebeine und Muskeln krampfen, aber so warm, dass du hast einfach nur Schweißausbrüche. Du musst dir in die Augen reiben, um klar sehen zu können. Und das, was du klar sehen kannst, ist deine Hand, wie sie in das Dunkel greift. Und um dich herum ist einfach ein Meer aus nichts. Und neben dir steht ein schwitzender, schwer atmender, stark übergewichtiger Mann in den höheren 60ern mit 7 Fingern. Es ist Bob. Und er schaut dich an. Randy, was zur Hölle passiert hier?
Bob, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich hab sowas noch nie gefühlt und ich habe sowas noch nie gesehen und ich weiß auch nicht, wo wir hier sind. Ich weiß auch nicht, wer hier jemals unten irgendwie gewesen ist, aber wir können nicht wieder nach oben. Wir müssen gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Und mir ist das ganze Gold jetzt scheißegal. Ich will nur noch lebend hier rauskommen.
Kannst du deine Intelligenz würfeln?
Ich würfel meine Intelligenz. Das ist eine 14 gegen eine 85. Es ist
lächerlich, was der Torben hier würfelt.
Du hast natürlich keine genauen Abmessungen, wie weit greifst du bei jedem Schritt an dem Seil. Und du hast keine Uhr, die dir sagt, wie lange bist du geklettert. Aber die Vermutung und der Erfahrungswert, den du hast, sagt dir auf jeden Fall, dass du gerade mindestens 2500 Fuß in die Tiefe gestiegen bist. Ohne Pause. Ohne Licht. Ohne irgendeine Art von Wärme. Und das erste Mal fühlst du dich, obwohl Bob neben dir steht, wirklich und absolut verlassen. Und du kennst es, alleine zu sein von der Zeit, als dein Vater verschwunden ist. Und es hat sich wiederholt, als Emily verschwunden ist. Aber dieses Mal ist es eine Einsamkeit in einer Intensivität, die wie dein eigenes Gewicht auf jedem deiner Gelenke ruht. Und Bob schaut dich an. Wir müssen weiter. Was auch immer uns da verfolgt, wenn wir dieses Seil runterklettern können. Wir müssen hier weg.
Los geht's, komm. Ich bin dabei, wir müssen hier raus. Wir müssen weitergehen, wir müssen gucken, was passiert. Wir müssen gucken, was hier kommt. Ich weiß auch nicht.
Ihr geht weiter. Bob direkt hinter dir, manchmal auch vor dir. Je nachdem, wer von euch beiden gerade schneller ist. Und ihr geht auf einem schmalen Grat, vielleicht 3 Meter breit. Und wenn du zu deinen Füßen schaust, siehst du einen fast schon glänzend polierten schwarzen Boden, wie Obsidian, Vulkangestein, geschmirgelt bis zur Perfektion. Du spürst keine Unebenheiten, wenn du mit dem Fuß nach links und nach rechts trittst. Da ist kein Geröll, da ist kein kleiner Widerstand. Es ist sauber verarbeitet. Und als du gerade ausschaust und du gerade merkst, dass du und Bob auf diesem kleinen Pfad gefühlt vielleicht seit einer halben Minute unterwegs seid, stellst du fest, dass ihr mindestens eine halbe Stunde einfach nur gerade ausgeirrt seid. Und du siehst vor dir, vielleicht 20 Meter vor dir, einen Gang, der pulsiert mit einem grünen Licht und Bob eilt voraus. Hier ist dein nächstes Handout. Das von da unten, nach da unten, sind 2500 Fuß.
Oh shit, the abyss below. Okay, also ich habe jetzt ein Handout von dem Ort, wo wir jetzt sind. Ich sehe hier diesen Abhang mit dem Seil und diesen Tunnel, den du beschrieben hast. Ja, ich laufe Bob hinterher. Das ist die beste Option, die wir hier haben. Einfach jetzt auf diesen Ein- oder Ausgang oder was auch immer das ist, zuzugehen.
Du läufst Bob nach. Du kannst relativ einfach und schnell mit ihm aufschließen, da er deutlich langsamer ist als du. Und du kommst in einen Gang, nicht messbar in Länge, Breite oder Höhe. Er ist immer so breit und so hoch, dass du relativ bequem da durchpasst, aber niemals breit oder hoch genug, dass du dich wohlfühlst. Er ist immer beklemmend, aber niemals einschränkend. Du folgst Bob über einen Zeitraum, der dir ungewiss scheint, und ihr kommt in einen runden Raum. Um euch herum pulsiert grünes Licht wie Venen oder Adern in den Wänden. Und du bist dir sicher, dass du gerade an einem Ort bist, der entweder so natürlich ist, dass er dir fremd ist, oder so unnatürlich, dass du hier nicht sein darfst.
Aber ich merke auch, dass es einfach gerade keinen anderen Weg gibt und wir uns dem hingeben müssen, was uns hier sich gerade vor uns offenbart.
Es ist ein Raum, rund, mit glatt polierten Wänden, einer Decke, die einfach so exponentiell irrational hoch ist, dass du nicht mal erahnen kannst, wo sie endet.
Und du stehst auf diesem Weg und vor dir herum, vor deinen Füßen sind mehrere Dutzend Becken mit pulsierender, dunkler Flüssigkeit. Dazwischen kleinere Wege, die weiter geradeaus führen, die sich nach links und nach rechts verzwirren. Und in der Mitte ist eine Art Tisch. Knochenfarben, elfenbeinfarbend, dreckiges Weiß. Und da drauf ist eine Figur, ein geschnitztes Etwas. Etwas, das dich vielleicht erinnert an Kunstwerke der Ureinwohner Nordamerikas.
Mhm.
Oder an sehr, sehr abstrakte Kunst. Es sieht aus wie eine aufrecht sitzende Kröte. Geschmiedet oder geschnitzt aus etwas Bleichem. Aber als ihr euch dieser Figur nähert, gibt sie einen dunkelgrünen Schimmer von sich. Und Bob schaut dich mit faszinierten großen Augen an.
Also ich weiß, dass Gold viel wert ist, aber was auch immer das ist.
Denkst du, das kauft irgendjemand?
Ich habe das Gefühl, wir sind die Einzigen, die das jemals gefunden haben.
Wie kannst du denn eigentlich, also, sorry, aber wie kannst du eigentlich jetzt noch an Geld und an Schätze denken?
An was anderes soll ich denn denken?
Ja, irgendwie daran, hier lebend wieder rauszukommen. Ich meine, wir sind hier mit 5, 6 Leuten rein, wir sind noch zu zweit.
Ihr kanntet alle das Risiko, als wir hergegangen sind.
Na, also, sorry, aber als wir gestern noch über diesen Coup gesprochen haben, da klang das nach einem Risiko von null. Also eine olle Dorfbank zu überfallen wäre gefährlicher gewesen.
Ich habe gesagt, hier sind keine Wachen. Waren hier irgendwelche Wachen?
Hier waren keine Wachen, aber also das, was hier auf uns gewartet hat, davon hast du uns auch nichts erzählt.
Bob schaut sich um. Und du siehst, wie er auf die Knie fällt. Mit einem relativ gesenkten Kopf. Und er schaut zu dir hoch.
Randy. Wir sind nur Gäste. Wir bedeuten hier nichts.
Woher dieser Sinneswandel auf einmal?
Würfel deine Sanity. Als um dich herum diese pulsierenden Wände einfach niederdrücken.
Das ist eine 20.
Nice one. Du merkst, dass irgendwas super, super, super seltsam ist, natürlich.
Klar. Obvious.
Mehr als das. Die Wände anzuschauen ist zum Teil schwer. Es ist wie so ein Doppler-Effekt, der mit deinen Augen irgendwie spielt und dir einen leichten Schwindel verursacht. Aber du merkst so eine Formation in diesen Wänden, die auf diese Figur in der Mitte, auf diesem elfenbeinfarbenen Tisch führt.
Randy, was auch immer du machst, denk gut drüber nach.
Macht es Sinn, an dieser Stelle auf Okkultismus zu würfeln?
Hast du Punkte?
Ein paar, nicht viele, aber ein paar.
Hau rein.
Scheiße. 95 gegen 20.
Du hast absolut keine Ahnung. Und als du dir das Gestein oder diese Figur näher anschaust, siehst du in dem Gang, aus dem ihr gekommen seid, eine schwere, schwarze Masse aus Teer. Wie sie euch langsam entgegenrollt, mit hunderten Augen und gierigen Mäulern.
Also Bob, ich weiß nicht, was du denkst, aber entweder nähern wir uns jetzt diesem Viech hier zurück, was uns verfolgt, oder wir schauen uns jetzt dieses Ding da vorne an, diese komische Krötenstatue oder was es ist. Oder was auch immer noch danach kommt, ich weiß es auch nicht. Und dann würde ich mich dem Tisch nähern.
Du näherst dich dem Tisch. Du streckst deine Hände nach dieser Statue vielleicht aus.
Mhm.
Nach diesem Objekt, das nicht größer ist als dein eigener Unterarm. Das Abbild einer Kröte.
Mhm.
Oder eines Frosches, einer Schildkröte. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zuzuordnen. Und als deine Fingerspitzen es berühren, hörst du ein Zischen von der Seite und du schaust zu Siebenfinger Bob und seine Augen weiß, verlassen von jeglicher Iris oder Pupille. Sein Gesicht verzerrt Der stottert: Fingloui. Mügelnaf. Cthulhu. Riley. Vergnagel. Vertagen. Als du diese Statue greifst und ein Lichtstrom dich und deine Umgebung durchfährt und du siehst, wie in diesem Gang vor dir diese schwarze Masse aus Teer verschwindet.
Zieht die sich zurück oder verschwindet die einfach?
Die zieht sich zurück.
Okay, und Bob ist immer noch abwesend?
Er beobachtet, was du tust, aber und er schaut mit großen Augen zu dir. Du fährst diese Figur, dieses Idol, dieses Objekt an. Er strahlt eine Wärme aus wie ein Mutterleib, aber eine Kälte wie Eis.
Also dieser Raum ist hier auch zu Ende. Es gibt auch jetzt keinen anderen,
das stimmt, ja,
Weg mehr wieder heraus, als jetzt wieder quasi zurückzugehen zu dem Seil, wahrscheinlich.
Das stimmt, ja. Du hast diese Figur in der Hand und du hast eine Stimme hinter dir von Bob, der sagt: Randy, weißt du, eigentlich würde ich sagen, dass es mir leid tut. Aber jetzt, wo du in deinem eigenen Grab stehst, brauchen wir diese Nettigkeiten nicht mehr. Gefolgt von der Entladung seines Revolvers. Ein stechender Schmerz in deiner Brust, ein lautes Klirren, als die Taschenuhr deines Vaters bricht, du zu Boden fällst, die kleine Statuette aus deinen Händen gleitet und neben dir auf Hüfthöhe auf dem Boden landet.
Das hier war der dritte Teil von Auf dunklen Pfaden. Ein Call of Cthulhu Actual Play von Rollen mit den Besten. Bis bald.